Der Herr ist mein Hirte, die an sich schon ziemlich bekannt sind, die mich aber immer wieder neu bewegen. Noch dich daran, okay. Nichts wird mir mangeln. Auf Weiden von frischem Grün lässt er mich lagern. An frischen Wasserquellen lässt er mich ruhen. Mein ganzes Wesen lässt er wieder aufleben. Er leitet mich auf Pfaden seiner Werte um seines Namens willen. Auch wenn ich im Tal der Todesschatten gehen muss, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Deine Keule, wie auch dein Stab, sie machen mir Mut. Du bereitest mir den Tisch inmitten derer, die mich bedrängen. Du salbst mein Haupt mit Freudenöl und füllst mir den Becher im Überfluss. Nur Gutes und Barmherzigkeit werden mir alle Tage meines Lebens folgen. Ich kehre heim ins Haus des Ich bin für dich da und werde für immer bleiben. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal Gedanken drüber gemacht habt, über Schafe. Schafe sind ja klein, süß, wollig, also so richtig zum Knuddeln. Aber das ist nur die allgemeine Meinung. Mein Schwager hat Schafe bei sich zu Hause auf der Weide. Und ich habe mit meiner Familie mal in seinem Garten gezeltet. Und bei diesen Zelten konnte ich die Schafe dann auch ein bisschen beobachten. Eins ist mir besonders aufgefallen. Mein Schwager hat einmal, da war das Futter schon ziemlich weggefressen, dann hat er von außen Gras gemäht und hat es dann da reingegabelt. Und dann hat er einen großen Ballen auf die Gabel genommen, hat das reingeworfen und sofort kamen alle Schafe an. Aber bei einer Wiese verteilt sich das, aber bei so einem Haufen voll Gras, da drängt sich's dann. Und dann ist mir aufgefallen, dass Schafe gar nicht so zart beseitet sind. Die haben richtig um die besten Plätze gekämpft. Um die dicksten Schafe waren natürlich am nächsten dran. Und die haben sich auch noch gegenseitig weggestoßen, wenn es ging. Mein Schwager, der das wusste, hat natürlich nicht alles auf einen Haufen geworfen, sondern dann ist er beiseite und hat da mal was verteilt und da. Und ich dachte, wenn Gott uns als Schafe vor Augen hat, dann hat er ja die Wirklichkeit vor Augen. Denn so sind wir eigentlich, bockig, streitsüchtig, futterneidisch. Das ist so richtig menschlich. Und genau bei diesen bockigen Schafen will er der Hirte sein. Er hat uns ausgesucht. Warum? Keine Ahnung. Wenn ich so dran denke, ich habe mich früher nicht um ihn bemüht, aber dann hat er sich um mich bemüht. Und dann hat er mich angesprochen und ich bin sein Nachfolger geworden. 52 Jahre sind das her. Und wer den Psalm 23 stellenweise als reine Theorie sieht, der irrt sich. Das, was da drin steht, das habe ich 52 Jahre auch erlebt. Er ist der, der Hirte ist. Kein süßlicher Hirte. Irgendwann habt ihr es sicher mitbekommen, befremdlich vielleicht, deine Keule wie auch dein Stab, sie machen mir Mut. Die Hirten, das waren damals harte Burschen, denn sie mussten oft kämpfen gegen wilde Tiere, gegen Leute, die Schafe auch klauen wollten. Und dazu haben sie die Keule gebraucht. Ich weiß nicht, wie gut die bestückt waren, aber ich habe mir sagen lassen, das waren richtig massive Dinger. Klar, wenn da irgend so ein Löwe ankommt. Ne? Und dann der Hirte. Der Hirte ist sicher etwas, da wo das Wort Hirte im Deutschen steht, steht eigentlich Jahwe. Der Name Gottes, der von den Juden nicht ausgesprochen wird, aber an der Stelle steht wirklich Jahwe. Ich habe mir das mal angeguckt, an der Klagemauer stehen ja immer die orthodoxen Juden und dann machen die immer einen Diener. Ne? Jedes Mal, wenn die mit dem Kopf nicken, dann heißt es im Text Jahwe. Ich habe gesagt, eigentlich war mir das ein bisschen suspekt, dass die so oft nicken, weil um wirklich mit dem Herzen dabei zu sein, kann man nicht Jahwe, ne? Also das ist irgendwie unmöglich. Aber was die Juden gemacht haben, sie haben Gott viele Namen gegeben. Das fing an, dass Gott sich selbst dem Mose offenbart hat mit seinem Originalnamen. Ich bin für dich da, ist eine freie Übersetzung. Und das ist ja was Tolles, ne? Wenn wir einen Gott haben, der sagt, ich bin für dich da. Vielleicht nicht so, dass wir ihn ausnutzen können. Ich stelle mir das eher vor wie der Vater, der mit seinem Kind, der zu seinem Kind sagt, ich bin für dich da. Ich werde jetzt nicht alles kaufen, was du willst, aber ich werde für dich da sein in den wesentlichen Bedürfnissen deines Lebens. Und genau das möchte Gott sein. Der Herr, der Hirte, ja. Zum Beispiel Abraham, er redete von Gott als mein Schild, mein Lohn. Da steckt in den Bildern schon was drin. Die Hagar sagte, du bist ein Gott, der mich sieht. David redete von Gott als seine Burg. Ich bin für dich da, das hat zwei Seiten. Das ist auf der einen Seite der Allmächtige, der ganz ferne Gott, der das Universum geschaffen hat, der über vieles Bescheid weiß, wo unsere Wissenschaftler gerade beim kleinen Einmaleins sind. Gott ist der es wirklich übersieht. Und wenn es auch manchmal so scheint, als würde er alles laufen lassen. Ich bin überzeugt davon, wenn Gott, dieser Hirte, seine Hand von unserer Welt wegnehmen würde, dann würde ohnehin alles zu Staub zerfallen. Er ist es, der Leben gibt. Und dann ist da auf der anderen Seite der Vater. Im Römerbrief werden wir aufgefordert, Gott Papa zu nennen. Papa, so ganz vertraut wie ein kleines Kind zu seinem Vater. Das dürfen wir sein. Wenn wir diese Perspektive nicht aus dem Blick verlieren, dass er auf der einen Seite der Allmächtige ist, dem wir kaum nahen können, und auf der anderen Seite der ganz nahe, der Papa, der sagt, ich bin für dich da. Ich bin für dich da, Ja, das können wir erfahren. In den 52 Jahren, die ich mit Gott gelebt habe, habe ich Gott auf die verschiedenste Weise erfahren. Ich habe ihn erfahren als einen, der mir nah ist, aber auch der mir manchmal ganz fern ist, den ich nicht verstehe, weil da Sachen passieren, die einfach unverständlich sind. Beides ist bei Gott da. Und wenn wir Gott nicht verstehen, dann ist es kein Wunder, weil Gott eben Gott ist und wir ihm nicht auf die Schliche kommen können. Er gibt das von sich weiter, was er uns weitergeben möchte. Und wenn man die Bibel liest, dann ist es eigentlich so wie ein Bilderbuch für Kinder. Das, was wir von Gott verstehen können, das steht in der Bibel drin. Aber es gibt einen Gott, der viel größer ist auch als die Bibel, der uns dann erst richtig offenbar wird, wenn wir einmal bei ihm sein werden. Da können wir Gott wirklich kennenlernen und wir werden, ich denke, in seiner Liebe versinken. Der Hirte, um das Bild wieder aufzunehmen, er ist der, der mir nachgeht, der mich auf den Arm nimmt, in den Arm nimmt, der zu jeder Zeit da ist, auch wenn ich ihn nicht spüre. Unser Leben ist oft so, dass wir nichts von ihm spüren. Der etwas ferne Gott ist sicher auch da, dass wir Sehnsucht nach ihm bekommen, dass wir merken, ohne ihn geht's nicht. Es gibt hier eine wichtige Aussage: Mir mangelt nichts. Könnte man ein bisschen widerlegen. Der David, wenn er in seinem Leben durch manche, besonders in den Anfangsjahren, durch Israel gezogen ist, war da schon ein gewisser Mangel da. Paulus sagt, ich kann hungern. Also, da war auch ein Mangel da. Gott ist nicht der Schlaraffenland-Gott, der uns in allem etwas gibt, was wir vielleicht brauchen. Aber was er uns geben wird, ist, dass er unser geistliches Leben garantiert. Für unser geistliches Leben gibt es keinen Mangel. Da ist er immer offen, dass er uns geben kann, wenn wir offen sind. Das, was hier im Psalm genannt wird, die schöne grüne Weide, das ist in Israel ein Kontrastbild. Wer jemals in Israel war, der weiß, es gibt zwar einen grünen Norden, aber es gibt da auch sehr viel Wüste. Und David ist schon als junger Mann mit den Schafen durch die Wüste gezogen und hat gemerkt, es ist ganz schön hart. Mangel gehört da zum Alltäglichen. Gott ist der, der uns in unserem Leben dahin führt, wo kein Mangel ist. Grüne Weide, wo wir uns satt essen können, und frisches Wasser, das Wasser der Ruhe, steht da eigentlich auch wieder ein Kontrastbild, denn Ruhe gab es am Wasser in Israel eigentlich nicht, wenn nicht der Hirte dafür gesorgt hat, dass keine wilden Tiere kamen, denn die gehen bekanntlich zur Tränke, um Opfer zu finden. Gott ist der, der für dich sorgt. Der für dich sorgt, dass dein geistliches Leben genug bekommt. Wirklich genug. Da ist nur ein Problem. Schafe werden nicht gefüttert. Gott füttert uns nicht. Er schiebt uns die Brocken nicht ins Maul. Nein, fressen müssen wir selber. Fressen und saufen, wie das Schafe machen. Wie das bei meinem Schwager die Schafe machten, die auf das frische Gras zusprangen. Das ist das, was Gott uns ja bereitstellt, damit wir ja zufassen. Und wir haben jetzt gerade wieder Ferienzeit. Da kann man Ferien auch von Gott machen. Ja, aber letztlich wird es uns nichts bringen. Gerade diese Zeit sollten wir nutzen, dass wir fressen und saufen auf eine Weise, wie wir das sonst nicht können, weil uns der Alltag, der Beruf abhält. Gott begegnen, das ist das Wesentliche, was uns dieser Psalm nahe bringen will. Ihr könnt mir begegnen und da könnt ihr satt werden. Der berühmt-berüchtigte Bill Heibels hat einmal in einer Tagung gesagt, was das Fressen betrifft, it's your job. Und genau das, wenn er vielleicht vieles falsch gemacht hat, aber dieser Satz, der hat sich mir eingeprägt. It's your job. Du bist dran, dich satt zu essen und dein geistliches Leben aufblühen zu lassen. Aus dem Hirten wird im Laufe des Psalms ein Wirt. Der Hirt zum Wirt. Er lädt mich ein an seinen Tisch. Das ist eine tolle Sache, weil es heißt ja dabei, im Angesicht meiner Bedränger, meiner Feinde. Ich weiß nicht, ob ihr Feinde habt. Ich habe es in meinen Jahren schon erlebt, gerade auch von Christen her, die plötzlich zu meinen Feinden wurden. Und was einen dann viel mehr betrifft, als wenn es irgendwelche bösen Leute wären. Aber ich habe auch erlebt, was hier in dem Psalm steht. Er deckt mir den Tisch angesichts meiner Bedränger. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Da ist ein Tisch, den Gott mir deckt. Die Feinde sind immer noch da. Die gehen nicht weg. Er jagt die nicht weg. Aber er ist bei mir. Er salbt mir das Haupt mit Freudenöl. Das war damals sicher das, was auch eine tolle Sache war, ne? Mit Parfümöl eingerieben zu werden. Das roch dann gut. Angesichts der Bedränger. Da gibt es einen Gott, der mir Freude schenkt. Freude, weil er da ist. Er, der Herr, er ist da und schenkt mir Freude angesichts meiner Bedränger. Und er schenkt mir voll ein. Ein Becher, der überfließt. Ich weiß nicht, ich habe es nicht so mit überfließen. Ich denke immer, reicht, wenn es voll ist. Aber was hier in dem Bild ja drinsteckt, ist, dass es mehr als genug ist. Dass die Ernährung für mich, die mir Kraft gibt, angesichts auch meiner Bedränger, dass das genug ist. Und dann kommt das, was ich noch nicht aus Erfahrung belegen kann. Er nimmt mich mit in das Tal der Todesschatten. Also wenn es auf die letzte Reise geht, wo wir eigentlich alle alleine durch müssen, als ich meine Schwester vor ein paar Jahren begleitet habe beim Sterben, das war schon ein Weg. Irgendwann, ja, hat sie mich nicht mehr wahrgenommen. Ich konnte sie nicht mehr begleiten. Aber ich habe sie meinem Herrn anbefohlen und ihrem Herrn. Und ich weiß, er hat sie an die Hand genommen. Und durch dieses Tal der Todesschatten, wovor wir, wenn wir ehrlich sind, alle ein Stück Angst haben. Wir brauchen keine Angst vor dem Tod zu haben, aber sterben ist nicht unbedingt angenehm. Aber er geht mit, er ist an meiner Seite, er stärkt mich. Meine Frau hat einmal ein Nahtoderlebnis gehabt. Sie ist als Vierjährige in einer Scheune 3 Meter runter auf Betonboden gefallen und ja, hat einen Schädelbasisbruch gehabt und dann lag sie da. Und sie konnte plötzlich auf die Verwandten hinuntersehen, die da gelaufen kamen, die schrien und weinten. Und sie hat da zusehen können. Ich denke, bei unserem Tod wird es vielleicht ähnlich sein, dass wir an die Hand genommen werden. Das hat sie jetzt nicht erlebt, sie ist halt zurückgekommen. Aber wir werden an die Hand genommen und im Sterben begleitet zu diesem Herrn, der ja, ein Herr ist, den wir nicht ermessen können. Ich denke, es gibt wichtige Dinge, die wir tun können, um uns zu ernähren. Wir können in seinem Wort lesen. Wir können sein Mahl nehmen. Wir können ihm begegnen im Gebet. Und was mir immer sehr wichtig ist, wir können ihm begegnen in der Gemeinde, bei den Geschwistern, die mir Mut zusprechen können im Namen Gottes, wenn es mir nicht so gut geht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Lasst euer Leben nicht einfach, ja, verbergt es nicht vor den anderen. Sondern wenn es euch dreckig geht, dann lasst es auch spüren und sucht euch einen Menschen, der im Namen Jesu euch seine Nähe zuspricht. Gemeinde ist so wichtig. Ja, und nun der Schluss. Gutes und Barmherzigkeit werden mir alle Tage meines Lebens folgen. Alle Tage meines Lebens. Die überseht ihr noch gar nicht, wie viele Tage das noch bei euch sind. Bei mir werden es wahrscheinlich schon ein paar weniger sein, aber bei vielen von euch noch ein paar mehr. Und ihr könnt damit rechnen. Und das sage ich euch mit der großen Weisheit meiner 72 Jahre. Er ist der, der euch Gutes und Barmherzigkeit zuteil werden lässt. Das tut er wirklich. Das tut er. Und wenn es ganz düster aussieht. Und dann heißt es, ich kehre heim ins Haus, dass ich bin für dich da und werde für immer bleiben. Das ist die Zukunft. Wir haben eine Zukunft, die sich niemand ausmalen kann. Was immer Menschen da sagen, ja, da werden wir uns wiedersehen und goldene Gassen steht in der Bibel. Ich glaube, niemand will unbedingt auf goldenen Gassen shoppen gehen. Was Gott damit ausdrücken will in diesem Bild, ist, es gibt etwas, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und in diesem, was ihr euch nicht vorstellen könnt, da bin ich. Der, der euch euer Leben lang begleitet hat, der ist jetzt da. Von Angesicht zu Angesicht. Seine Liebe wird euch überwältigen. Denn die Zukunft ist nicht, dass wir etwas Bekanntes vorfinden werden. Offenbarung 21 heißt es, danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen, auch das Meer gab es nicht mehr. Etwas völlig Neues, etwas völlig anderes, aber es wird nicht schlechter sein. Nein, es wird durchdrungen sein von der Liebe Gottes und darauf dürfen wir uns alle freuen. Amen.